wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf Sie heute zu unserer nächsten Episode begrüßen. Die Win2Day Ice Hockey League ist längst auf die Zielgerade gebogen und die Steinbach Blackwings sind leider, wenn man so will, in der letzten Kurve rausgerutscht. Und vor diesem Hintergrund gibt es eigentlich nur einen Gesprächspartner, den man sich für so ein, nennen wir es Exit-Gespräch dieser Saison, hinter das Mikrofon wünschen würde. Und er ist da. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Philipp Lukas.
Danke für die Einladung.
Bevor wir richtig hineinstarten, gibt es einen Hinweis. Diese Folge ist, wie viele andere davor, unterstützt durch Livest. Livest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Blackwings, der Eishockeyakademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. Phil, nach dem Saisonaus gegen Klagenfurt sind mittlerweile knapp 8 Tage vergangen. Es sind 184 Stunden und 22 Minuten bei Aufzeichnungsbeginn dieser Episode. Wie hast du diese 11.062 Minuten verbracht?
Sind das die 8 Tage jetzt?
Ja, genau.
Ja, okay, sorry.
Ich hab's ein bisschen umgerechnet.
Ja, das passt gut. Jetzt weiß ich das auch. Wie habe ich diese 8 Tage verbracht? Ganz ehrlich gesagt, möchte man natürlich das erste Mal den Kopf abschalten, direkt nach dem Spiel. Man weiß, man hat keinen Einfluss mehr auf das, was vor uns liegt, sportlich gesehen. Man hat alles in die Waagschale gelegt und hat leider das Ziel nicht erreicht, weiterzukommen und ins Finale voranzuschreiten. Begießt es dann mit dem einen oder anderen Getränk. Man weiß, man muss jetzt morgen kein Training vorbereiten, man muss jetzt für morgen kein Video vorbereiten, sondern irgendwann einmal schwindet auch die Enttäuschung und man lässt das Ganze einmal gemeinsam auch mit der Mannschaft Revue passieren, spricht über das eine oder andere Erlebnis, blickt vielleicht nach vorne, ja, und hat einfach einen komplett unverbindlichen Austausch mit den Athleten, mit denen man so viel Zeit verbracht hat. Und dann die restlichen 7 Tage bis jetzt waren verbunden damit, Zeit mit der Familie zu verbringen, meinem Sohn beim Eishockey zuzusehen, meiner Tochter bei der Mathehausübung zu helfen, vielleicht ein bisschen Gartenarbeit zu machen, weil jetzt dann doch das Wetter ein bisschen schneller, schöner wird und vor allem auch Energie wieder zu tanken. Es war eine anstrengende Zeit für alle, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Coaches, die uns alle mitgenommen hat. Und ich würde diese Tage so beschreiben, nebenbei natürlich gewisse Events, denen man Folge leisten muss. Also es ist, man wird aus diesem täglichen Alltag einfach rausgerissen und somit entsteht schon eine gewisse Leere in einem und mit die muss man erst einmal lernen zu handeln.
Wir haben wahrscheinlich, die meisten der Zuhörer haben auch diese Rede von dir unmittelbar nach dem Schlusspfiff von Spiel 7 in Klagenfurt gesehen. Hoch emotionale Sache. Wie lange dauert es, bis das es bei dir und auch bei den Spielern vor allem dann diese Enttäuschung einem Stolz weicht?
Ich denke, es waren gemischte. Diese zwei Gefühle waren natürlich gemischt. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Das ist das Allerwichtigste, wenn wir jetzt zurückblicken auf diesen Run, den diese Mannschaft hingelegt hat. Und das ist etwas, was ich sehr wohl versucht habe, der Mannschaft auch irgendwie zu vermitteln, dass irgendwo in dieser Enttäuschung sehr wohl etwas drinnen ist, worauf man sehr stolz sein auch kann. Und das darf man nicht außer Acht lassen, so schmerzhaft und so enttäuschend dieser Moment auch ist, muss man das den Jungs auch vor Augen halten und sich selber auch natürlich. Als Spieler habe ich es lernen müssen, solche Situationen oder solche Enttäuschungen schnell ziehen zu lassen, weil wir ja ein sehr schnelles Business sind. Es geht relativ schnell bei uns immer weiter. Man hat nicht den Luxus, irgendwo eine Woche in einer Niederlage verweilen zu können. Ich denke, dass das fürs Leben selber etwas sehr Lehrreiches und etwas sehr Positives ist, dass wir schnell umgehen müssen mit solchen Situationen. Und der beste Weg, damit umzugehen, ist einfach, sich bestmöglich vorzubereiten, alles zu geben, mit der nötigen Einstellung an die Sache zu gehen. Dann hat man alles gegeben und dann ist die Sache vorbei und man kann es abhaken und man kann nach vorne blicken. Natürlich nach einer verlorenen Best-of-Seven-Serie, um den Einzug ins Finale, so einfach ist die Geschichte dann auch nicht. Das wird einige Stunden brauchen, einige Tage, wo man das Ganze dann auch reflektiert. Aber nichtsdestotrotz, man hat keinen Einfluss mehr, man kann es nicht mehr verändern. Und das habe ich definitiv in meiner Laufbahn als Spieler schon gelernt.
Die aktiven Spieler haben versucht, das Ganze zu reflektieren mit einem Kurztrip nach Mallorca, wenn man das so sagen darf. Erste Frage natürlich, warst du mit? Zweite Frage, wenn du nicht mit warst, warst du zumindest eingeladen?
Wir waren alle eingeladen als Staff, was ich als sehr positiv empfunden habe. Aber wir haben uns auch dazu entschlossen, dass ich denke nicht, dass wir die Energie im Tank gehabt hätten, dass wir diese Strapazen noch durchgehalten hätten. Ein bisschen Neid spricht trotzdem in mir noch, weil das, ich kann mich erinnern an meine Laufbahn als Spieler und das sind einfach Erinnerungen, die man als Mannschaft formt, die einen fürs Leben, sage ich, verbinden. Und es sind Momente wie diese, die einem als Coach dann trotzdem, wenn man die einmal erlebt hat, ein bisschen abgehen. Ein Teil wäre gern dabei gewesen von mir. Der andere Teil ist happy, dass diese Mannschaft das so unternommen hat und einen angeblich aus Erzählung einen hervorragenden Trip miteinander hatten, ohne jegliche Probleme und sich auch dort wieder sehr anständig als Mannschaft präsentiert haben.
Das lässt jetzt einigen Spielraum offen.
Ich kenne keine Stories, Markus.
Okay. Ich hätte es probiert fürs Protokoll.
Ich hätte es auch probiert, wir haben es auch nichts gesagt.
Unter dem Strich stehen 30 Siege und 18 Niederlagen und Rang 4 im Grunddurchgang. 7 Siege und 7 Niederlagen in den Playoffs. Und ihr habt es bis ins letztmögliche Spiel der Halbfinalserie geschafft. Bevor wir ins bisschen detaillierter reingehen, wie zufrieden bist du insgesamt mit diesen Zahlen?
Man muss zufrieden sein damit, denke ich. Wenn meine Saison anfängt mit 0 und 4 und ein Tor erzielt in den ersten 4 Spielen und dann im Grunddurchgang 88 Punkte holt und wenn man natürlich beobachtet, wie eng diese ganze Geschichte war bis zur vorletzten Runde, dass man die Top 6 garantiert oder vielleicht sogar bis zur letzten Runde und dann noch Heimrecht erzielt mit den Erreichen der Top 4, dann war das etwas. Dann kann man das nicht außer Acht lassen, dass das ein tolles Ergebnis war für diese Mannschaft im Grunddurchgang. Es war hart umkämpft, über die ganze Saison, über den ganzen Grunddurchgang. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften Tabellenführer waren. Und schlussendlich die Mannschaft, die auch sehr lange vorne war mit AV19, ist schlussendlich aus den Top 6 herausgerutscht. Also man sieht ein bisschen, wie hart umkämpft und wie eng diese Geschichte war und wie viel auch dieser Mannschaft dann abverlangt worden ist, an Kontinuität vor allem. Und da muss man schon sagen, dass das eine gute Leistung war, dieses Kollektivs. Und die Postseason ist immer eins unserer Hauptziele, wenn wir die mit dem Erreichen der Top 6 garantieren können und dann noch Heimrecht haben, dann wissen wir, dass sehr viele Faktoren mitspielen, wenn man dort erfolgreich sein will. Die Mannschaft hat einen Weg gefunden, über sich hinaus zu wachsen, vor allem in Sachen Widerstandsfähigkeit und Zusammenhalt haben sie ein unglaubliches Exempel statuiert in meinen Augen. Und ja, sie haben einen Weg gefunden, die extra 10-15% zu finden, die in jedem von uns drinnen sind und die mit sehr viel Unbequemlichkeit verbunden sind, wenn man die herauskitzeln will. Und das macht mir wahrscheinlich schon am meisten stolz, dass die Mannschaft einen Weg gefunden hat, diese abzurufen.
Bezüglich Spannung wollte ich nur ganz kurz einhaken, aber du hast dann gleich bis drüber gegangen und hast eigentlich gleich die Antwort auf die zweite Frage auch geliefert. Die Frage wäre gewesen, man hat gesehen, dass es relativ knapp war. Im letzten Spiel hat sich noch entschieden, quasi, ob man in den Top 6 bleibt oder bis zum Heimrecht war alles drinnen. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und hat ein schwieriges Spiel gegen die VEU Feldkirch, gegen die Vorarlberg Pioneers natürlich, gewonnen, mit viel Nervosität auch verbunden. Man hat immer wieder Entscheidungsspiele gehabt im Viertelfinale vor allem, die in der Verlängerung waren, wo es Charakterstärke braucht. Ja, wie gesagt, die Antwort hast du ja eigentlich schon geliefert, aber wie stolz bist du auf das Innenleben der Mannschaft?
Ja, nochmal, ich kann mir nur wiederholen, es ist... Ich gehe nochmal zurück zu dem, wie ich gesprochen habe darüber, wie ich mir vorstelle, dass die Mannschaft das Linzer Eishockey repräsentiert und da hätten sie keinen besseren Job machen können als Mannschaft in Sachen Zusammenhalt, aber vor allem Widerstandsfähigkeit, du hast das angesprochen. Ich will nicht auf das letzte Grunddurchgangsspiel gegen die Pioneers eingehen, das war eine Schwitzpartie.
Muss man nicht, aber es ist...
Aber es war ein Schlüsselspiel für uns und auch dort haben wir einen Weg gefunden zu gewinnen, auch wenn es nicht das beste Spiel von uns war. Es hat uns die Top 4 garantiert und das war Schlüssel zu schlussendlich dem, dass wir Spiel 7 gegen die Graz 99ers zu Hause absolvieren haben können. Das ist natürlich nicht nur finanziell gesehen für uns positiv, sondern das ist natürlich auch Heimvorteil und soweit mich nicht alles täuscht, waren wir die beste Heimmannschaft der Liga über den Grunddurchgang gesehen und somit war das ein wichtiger Sieg für uns und das erste Spiel in den Playoffs zu Hause gegen Graz ist uns nicht gelungen, ist beiden Mannschaften wahrscheinlich nicht gelungen. Die weiteren 6 in dieser Serie sind alle in OT gegangen. Und hier von diesen 6 4 zu gewinnen in OT spricht sehr wohl für ein bisschen Glück. Das muss man schon sagen. Auch das habe ich lernen müssen, aber vor allem für Charakter in dieser Mannschaft. Ich denke, in dieser Serie waren wir 11-mal im Rückstand und haben einen Weg gefunden, nicht nur aus einem 3-1-Rückstand in der Serie die Serie zu drehen und für uns zu entscheiden, sondern wir haben einen Weg gefunden, in diesen Spielen zurückzukämpfen und die Spiele auch zu drehen. Und für mich war es eine herausragende Leistung. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die Mannschaft so viele Leute hat wieder inspirieren können und warum sie es geschafft haben, wieder die Linzer Geißhalter zu füllen.
Hast du mein Skript gelesen vorher?
Nope.
Die nächste Frage wäre nämlich, oder ist natürlich, die Mannschaft hat eine enorme Begeisterung für Eishockey entfacht.
Antizipation.
Roter Faden. Oder ja, wie auch immer man das nennen will. Die Mannschaft hat eine große Eishockey-Begeisterung entfacht. Wie hast du diese, oder ist es möglich als Coach während so einer Serie diese Begeisterung aufzusagen oder mitzubekommen und auszuleben irgendwie?
Das ist ein Muss, Markus. Das ist ein Muss. Wenn man weiß, wo man vor 3 Jahren angefangen hat, dann ist das wahrscheinlich der Gradmesser dafür, wie sich die Mannschaft, wie sich die Organisation entwickelt hat über die letzten 3 Jahre und ein Zeichen dafür, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir Fortschritte gemacht haben und es hat Erinnerungen zurückgebracht an meine aktive Laufbahn. Ich hatte das Privileg, sehr, sehr lange hier in Linz vor diesem Publikum einlaufen zu dürfen. Ich weiß immer noch, wie sich das angefühlt hat. Es ist jetzt nicht mehr dasselbe, aber es ist definitiv etwas, wo ich mich sehr freue für die Organisation, aber vor allem für die Spieler, dass es wieder so ist, dass sie das jetzt erleben können und erleben dürfen, diese Unterstützung. Und es spricht ein bisschen dafür, dass ich mit dem Glauben an diese Tätigkeit gegangen bin, oder mit der Überzeugung, dass wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise präsentieren, dass die Leute wieder einen Weg finden werden in die Eisarena, in die Linzer Eisarena, und dass dem jetzt so ist und so viele Leute nicht nur in der Eishalle, aber weg von der Eishalle wieder inspiriert wurden und begeistert werden konnten durch diese Mannschaft, freut mich natürlich schon sehr.
Inwieweit kann man und muss man diese Euphorie jetzt nützen?
Ja, natürlich, es ist unbedingt. Unbedingt. Wir sind, oder die Mannschaft, was sie vollbracht haben, du merkst es eh immer wieder, ich versuche alles abzufälschen auf die Mannschaft, weil die Mannschaft schlussendlich die Leistungsträger sind und sie dafür verantwortlich sind, warum Leute in die Eishalle kommen und warum so ein Hype entsteht. Und natürlich muss man das jetzt nützen, weil Black Wings Linz ist wieder in. Und das war nicht immer so in der Vergangenheit und man sollte diese Zeit jetzt unbedingt nützen und in allen Belangen, um Kinder zu begeistern, um vielleicht wieder mal den nächsten Patrick Söllinger zu haben. Es fängt alles an mit solchen Saisonen. Eishockey soll wieder attraktiv sein in Linz.
Durch die vielen Heimspiele und das gestiegene Interesse in den Playoffs konnte man die Saison auch, das hat uns Peter Nader verraten, wirtschaftlich mit einem Plus beenden. Wirkt sich das auf dich und den sportlichen Bereich in der Kaderplanung auch aus? Oder wird man das Ganze, das Plus, das man erwirtschaftet hat, für andere Bereiche verwenden?
Ich denke nicht, dass es mir zusteht, hier allein über das die Antwort zu geben. Das höre ich zum ersten Mal, aber natürlich stimmt es mich sehr positiv, dass wir einen positiven Abschluss hatten, finanziell. Ich denke, es gibt so viele Bereiche, in der wir Verbesserungspotenzial sehen in unserer Organisation, und seit meinem ersten Tag seit meinem Antritt sprechen wir darüber, dass die Organisation zuerst wachsen muss, bevor das Produkt wachsen kann, und diese Meinung vertrete ich nach wie vor, und wir haben sehr viel Potenzial, dass wir uns als Organisation vergrößern, verbessern, stabilisieren können, und dass wir da auch finanzielle Mittel brauchen, und wir werden sicher diese Gespräche führen, wie viele Ressourcen wir finanziell zur Verfügung haben, um unser Kollektiv zu verbessern, weil das natürlich ausschlaggebend ist für unsere kommende Saison. Aber wir sind nicht der einzige Bereich, der Verbesserungspotenzial hat.
Wir sind mit dem ersten Themenblock fertig. Zur Auflockung hätte ich einen ganz kurzen Wordrap auf dem Zettel. Am meisten an meinem Trainerstab schätze ich das.
Ehrlichkeit.
Das meistdiskutierte Thema bei uns ist?
5 gegen 5.
Die Frage, die ich mir selber bei einem Interview stellen würde, ist?
Was machst du heute Abend noch?
Was machst du heute Abend noch?
Ja, wahrscheinlich Video schauen, aber jetzt nicht.
Ermüdend ist für mich?
Roadtrips.
Zuversichtlich stimmt mich das?
Wir langsam dieselbe Sprache sprechen.
Das wäre der Wordrap schon gewesen. Wir kommen ein bisschen zum Personellen. Und da hat sich, da habt ihr heute gerade erst eben bekannt gegeben, dass man sich von einigen Spielern trennen wird. 7 an der Zahl sind es jetzt in der ersten Aussendung gewesen. Das heißt, es deutet viel darauf hin, dass es ein bisschen ein größerer Umbruch als im vergangenen Jahr wird. Ist es so, und was braucht es, um diesem Kader das nächste Upgrade zu verpassen?
Es schaut gröber aus, als es wirklich ist, Markus, und das muss ich jetzt ein bisschen erklären, weil sich natürlich unsere sportliche Strategie etwas geändert hat. Und das hat alles sehr schnell passieren müssen nach dem Ausfallen unseres Alps Hockey League Clubs, kurz vor Beginn der letzten Saison. War das nicht die beste Ausgangssituation? Wir hatten ganz anders geplant gehabt und hatten natürlich dementsprechend überzählige Spieler. Es war nicht immer einfach diese, es war nicht einfach diese Situation zu managen. Es war einfach die Athleten zu managen, weil sie einfach diese Situation bestmöglich auch gehandelt haben und immer mit einer hervorragenden Einstellung an die Sache gegangen sind. Aber natürlich waren mir die Hände gebunden. Ich habe gewusst, dass meine Entscheidungen, die ich treffen muss, einen Effekt haben werden langfristig auf die Entwicklung einiger Spieler, weil sie einfach die Spielzeit nicht mehr bekommen können, die sie womöglich bei den Steelwigs hätten haben können. Die meisten Alps League Clubs waren voll, somit war es schwer für uns, einige Spieler zu shoppen oder sie zu verleihen. Und ja, somit schaut der Umbruch etwas größer aus, als er dann tatsächlich ist. Aber es wird Veränderungen in unserem Kollektiv geben. Veränderung ist nie einfach. Veränderung ist aber auch immer wieder Möglichkeit, um sich zu verbessern. Und das muss unsere Perspektive sein, das muss unser Ziel sein, auch jetzt wieder alles dran zu setzen, uns zu verstärken, uns weiterzuentwickeln und unserem Kollektiv zu verhelfen, mit den richtigen Bausteinen in die nächste Saison zu gehen. Unser Kader wird dementsprechend wahrscheinlich etwas kleiner sein, weil wir einfach in dem Sinne jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, Spieler hier zu behalten und nur als Trainingspartner zu haben. Man muss sich Gedanken machen, wie groß dieser erweiterte Kader dann schlussendlich ist und oder sein kann und wo man mit Kooperationen diese Spieler auch dann unterbringen kann. Weil schlussendlich ist unser Ziel nach wie vor, das nicht einen riesengroßen Kader zu haben, sondern Möglichkeiten für Spieler zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln und in eine Rolle bei uns zu wachsen, die in der Zukunft eine wichtige Rolle trägt.
Gestern am Dienstag sind die Exit-Gespräche geführt worden, meines Wissens. Das sind die Abschlussgespräche, die man mit Spielern am Saisonende führt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das Setting? Was wird da wirklich besprochen? Oder willst du, dass das eine Geheimakte bleibt?
Na, wir haben da eigentlich wenig Geheimnisse, Markus. Du hast unser Gespräch jetzt ein Exit-Gespräch genannt, so schaut es nicht aus. aber mir gefällt der Ausdruck, den du vorher genommen hast für uns zwei, weil es ist ein gewisser Abschluss, ein Exit-Gespräch. Aber unsere Exit-Gespräche sind eine Möglichkeit für unser Staff, von den Spielern nochmals zu hören, was ist ihr Feedback in verschiedenen Kategorien oder verschiedenen Bereichen, um natürlich Meinungen einzuholen, wo können wir uns für die nächste Saison verbessern, wo können wir gewisse Bedingungen eventuell optimieren, um ein noch besseres Umfeld zu schaffen für unsere Athleten, sei es Equipment, sei es Medical Staff, was auch immer, so, sei es Trainingsmöglichkeiten, was auch immer. Und haben die Athleten die Möglichkeit, sage ich mal, Informationen an uns zu tragen und wir sind offen für dieses Feedback und sie haben auch die Möglichkeit, etwas über die Gruppe zu sprechen, über die Leistung des Kollektivs, wie sie diese evaluieren aus ihrer Perspektive und wie sie auch ihre eigene Leistung in dieser Saison einschätzen und versuchen, diese Meetings recht kurz zu halten. Aber es ist wichtig, diese Gespräche zu führen, sage ich, in Hinsicht darauf, wie wir uns auf das nächste Jahr auslegen wollen und wie wir uns vorbereiten wollen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr sitzt dann zu dritt oder zu viert, sitzt ihr drinnen und empfangst jeden Spieler einzeln quasi?
Ja.
Man versucht das möglichst kurz zu halten. Wovon reden wir da?
10-Minuten-Slots.
Wirklich? Ja.
Wir versuchen 10-Minuten-Slots und natürlich gibt es auch Feedback von unserer Seite. Nicht jetzt im allerausführlichsten Sinne, aber natürlich, wenn es hier eine Message gibt, die man mitgeben will für die Offseason, dann ist das der perfekte Moment, um das an den Athleten heranzutragen. Aber das geht sich aus in 10 Minuten, man wird sich wundern. Aber es soll auch kurz und knackig sein und auf den Punkt, genauso wie alle Meetings bei uns, versucht werden, so zu leiten, ist auch dieses ein ja, kein Spieler hat, glaube ich, Lust, hier am Ende der Saison eine halbe Stunde bei uns zu sitzen und über alles Mögliche zu sprechen. Es ist wichtig, dass man hier Thematiken bespricht, kurz, sage ich mal, sich austauscht, Feedback des Athleten einfordert und auf der anderen Seite dem Athleten etwas mitgibt für die nächsten 4 Monate in Hinsicht auf die Vorbereitung fürs nächste Jahr.
Hausübungen.
Hausübungen?
Ja.
Das würde ich so nicht nennen. Okay. Ich würde sagen, wo kann man den Fokus legen und vielleicht den Athleten in eine gewisse Richtung, sage ich, führen, damit er vielleicht die richtigen Schritte in diese Richtung unternimmt. Es handelt sich dann natürlich auch immer um unterschiedliche Szenarien. Ist ein Athlet hier in Linz zu Hause und verbringt die Offseason hier zu Hause in Linz, dann hat man natürlich die Möglichkeit, immer wieder diese Gespräche zu führen. Sind sie externe Spieler, dann sieht man sie wahrscheinlich erst wieder Ende Juli.
Mhm. Bei manchen Spielern ist es dann natürlich, wir haben heute gehört, Brody Stewart wird die Black Wings verlassen. Ich würde ihn gern als Beispiel hernehmen. Du bist mit ihm von der Alps quasi, wie du Alps Hockey League, also Steel Wings Trainer warst, bis jetzt zusammen diesen Weg gegangen. Wie schwierig ist es dann, dass man ihm sagen muss, ja, wir haben leider Gottes nächstes Jahr keinen Platz?
Ja, das war nicht einfach und ich habe jetzt nicht erwartet, dass mir das Stewie um den Hals fällt, nachdem ich ihm diese schwierige Message habe mitteilen müssen. Trotzdem ist das Teil meiner Aufgabe und diese Gespräche sind nie einfach und trotzdem gehören sie erledigt. Ich bin so dankbar, was der Brody alles für uns geleistet hat. Ich bin dankbar, was er für die Steel Wings getan hat in seinem ersten Jahr und dann 3 Jahre bei uns. Er hat uns so viel gegeben. Er war jemand, der sehr viel von dieser Identität in sich getragen hat und das immer wieder widerspiegelt hat. Und ja, man kann nur dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Und ich bin davon überzeugt, dass er seinen Weg machen wird und auch wenn sich unsere Wege jetzt trennen, gehen die Beziehungen nicht zu Ende.
Ist sein Abgang ein Zeichen, dass man wieder legionärstechnisch vielleicht auf 8 reduzieren möchte, wie du das ursprünglich in deinen ersten beiden Saisonen angelegt hast?
Ich möchte mich da auf das jetzt überhaupt nicht einlassen oder festlegen, weil die Umstände es natürlich ganz erschweren. Wir haben gewisse Abgänge, auch Österreicher, die abgehen werden. Und der österreichische Markt ist sehr, sage ich mal, sehr schlank bestückt, um hier gewisse Positionen einfach wieder besetzen zu können mit österreichischen Spielern. Das hat natürlich auch mit finanziellen Mitteln zu tun, aber das hat natürlich mit gewissen Clubs auch zu tun, die ganz andere Ressourcen haben und hier auch andere Möglichkeiten haben, wo wir wahrscheinlich nicht mit konkurrieren können. Und dementsprechend muss man sich Gedanken machen, kann man diesen Weg fortsetzen oder muss man seine Philosophie ändern, um weiterhin ein konkurrenzfähiges Produkt aufs Eis stellen zu können. Und das ist sicher eine riesen Aufgabe für uns jetzt oder für mich, auch als sportlicher Leiter hier nachzudenken. Können wir diesen Weg weitergehen oder müssen wir unsere Philosophie ändern, um konkurrenzfähig bleiben zu können?
Wir haben eine Viertelfinalserie gegen ein mutmaßlich finanzstarkes Team gesehen, gegen die Graz 99ers. Die Grazer reizen die Legionärs-Obergrenze von 10 logischerweise aus, sind im Vorjahr durch einen massiven Umbruch quasi von Null weg zusammengestellt worden. Und im Halbfinale hat es das Duell gegen den KAC gegeben, wo der Kern der Mannschaft schon ewig beisammen ist und die Legionärsgrenze nie richtig ausgeschöpft wird. Man sieht, dass beide Wege irgendwie zielführend sein können. Es sind gegen beide Gegner 7 Spiele gewesen, die man absolviert hat. Funktionieren diese beiden Wege?
Ja, man muss ein bisschen hinter die Kulissen schauen, der Markus, so einfach ist das nicht. Ja, man hat mit Graz einen Gegner gehabt, der 10 Legionäre hatte. Du hast das angesprochen, dass sie finanziell, das ist ja auch offiziell und wird auch nicht irgendwie geheim gehalten, mit ganz anderen Mitteln um sich wirft als wir. Ich bin davon überzeugt, dass Geld in unserem Business nicht alles ist, aber es sind auch nicht die Legios alles, sondern es ist ein Kollektiv, das sich in Graz formt, das um die Legios herum natürlich umgeben ist mit lauter Nationalteamspielern. Und das sind Spieler, die einen Unterschied machen können in einem Kollektiv. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Das heißt, das ist das eine Produkt in Graz. Das andere Produkt in Klagenfurt, was uns gegenüber gestanden ist, ist tatsächlich sind dort sehr wohl Nationalteamspieler auch vorzufinden. Aber vor allem reden wir über eine Organisation, die in Sachen Nachwuchsarbeit und aus dem eigenen System auch schöpfen kann, wovon wir im Moment nicht sprechen können. Das heißt, wir sehen hier komplett unterschiedliche Philosophien, Graz auf einer Seite, auf der anderen Seite mit Klagenfurt für mich eine Vorzeige-Organisation, wie sie an die Sache geht und schlussendlich gegen uns auch mit 8 Legios agiert hat. Wenn sie komplett gewesen wären, genau, hätten sie tatsächlich auch 10 gehabt. Das ausgeschmückt mit...
Ist das sicher?
Ja, Murschak und Gombotz. Wenn sie das Ganze weiterhin ausschmücken mit potenziellen Nationalteamspielern, die sie an Bord haben, und guten Eigenbauspielern, dann ist das natürlich ein Kollektiv, das es auch verdient hat, im Finale zu spielen. Wie gesagt, ich äußere mich sehr gerne positiv über die Organisation in Klagenfurt, weil ich davon überzeugt bin, dass sie einen sehr ambitionierten und einen richtigen Weg gehen für mich im österreichischen Eishockey. Und ich nehme sie immer wieder gerne als Vorbild her für unsere Organisation. Können wir genauso sein wie Klagenfurt? Das glaube ich nicht, aber es gibt sicher etwas, was wir von dieser Organisation lernen können.
Ein Faktum, das Graz sich vielleicht von Linz abgeschaut hat, ist, dass man mit einem seit heuer mit einem österreichischen Trainer agiert, Harry Lange. Es war eine sehr sportlich zwar hart geführte Serie, aber eine sehr faire Serie insgesamt. Es hat wenig Scharmützel gegeben, auch abseits des Eises. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das Duell zweier österreichischer Trainer in den Playoffs, das hat es ewig nicht mehr gegeben. War es für dich etwas Besonderes gegen Graz?
Jetzt aufgrund zwei österreichischer Trainer gegenüber, na, es war eine besondere Serie aufgrund dessen, wie die Serie vonstatten gegangen ist, muss ich sagen. 7 Spiele, 6 davon in OT, einige in Double, Spiel 7 in OT, zu Hause bei uns, das sind Sachen, die mir in Erinnerung bleiben werden. Natürlich werde ich mich immer daran erinnern, dass Harry Lange da auf der anderen Seite war, aber nochmal, es hätte genauso in die andere Richtung gehen können, wenn man sieht, wie eng diese Serie oder dieses letzte Spiel auch war. Aber es hat für mich jetzt keine Rolle gespielt, ob dort ein Legio-Coach gegenübergestanden ist oder ob es ein Österreicher war mit Harry Lange. Ich denke, wir haben Respekt voreinander. Ich weiß, dass der Harry ein sehr organisierter, geordneter, guter Trainer ist. Und das hat sich auch im Spiel seiner Mannschaft wieder gespiegelt. Und wir haben auch extremen Respekt, was diese Mannschaft uns geboten hat, wie sie uns gefordert haben. Und nochmal, in Spiel 7 in OT, dieses Ticket hätte in beide Richtungen gehen können.
Man merkt es. In Harry Langes Aussagen über dich und auch in deinen, die du während der gesamten Serie getätigt hast, über die Grazer und über Harry Lange, da ist sehr, sehr viel Respekt vorhanden. Inwiefern haben dich diese 3 Saisonen, die du jetzt Trainer bist, verändert?
Entwickelt hätte ich gern gehört, aber verändert, ich glaube, das ist... Es hat dieselbe Bedeutung, es sind nur 2 verschiedene Wörter. bin jemand, der es immer wieder anspricht. Ich lerne jeden Tag dazu in meiner Tätigkeit. Ich lerne von meinem Staff, ich lerne von den Spielern, ich lerne von den Leuten, die mich umgeben in der Organisation. Nochmals, ich bin sehr dankbar für diese Aufgabe und ja, es ist so wie abnehmen. Wenn man sich jeden Tag in den Spiegel schaut, dann merkt man es nicht, dass man abnimmt. Aber wenn man, glaube ich, sich alle 3 Jahre in den Spiegel schaut, dann möchte man schon hoffen, dass man Entwicklung oder Veränderung sieht. Und das würde ich jetzt auch zu behaupten hoffen. Ja.
Wir sind beim zweiten Pausenspiel angekommen. Ein klassisches Entweder-Oder-Spiel. Ja, du bekommst 2 Möglichkeiten von mir und wenn möglich für eine Variante entscheiden. Für deine Mannschaft 2025-26 ein zweiter Logan Rowe oder ein zweiter Graham Knott?
Knott.
Das Budget von Graz oder die Organisationsstruktur von Klagenfurt?
Klagenfurt.
Legionärsbeschränkung oder Nachwuchsreform?
Nochmal, was war das?
Legionärsbeschränkung in der Eishockey League oder Reform der Nachwuchsstruktur? In der Liga weit.
Das zweite.
12, 13 oder 14 Teams in der Eishockey League.
Eine bestimmen, aber 14?
14. Salzburg oder Klagenfurt als Meister?
Ich denke Salzburg.
Wir sind mit dem durch. Wir haben nur mehr 2, 3 kleinere Themenblöcke. Im Vorjahr habt ihr die Zusammenarbeit mit Bernie Schimpel erweitert. Die Spieler haben im Halbfinale, selbst im 7. Spiel, recht fit und vital gewirkt. Wie sehr ist das auf die Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler zurückzuführen? Und wie profitiert ihr von dieser Zusammenarbeit nach einem Jahr?
Na, der Bernie ist jemand, den ich sehr lange schon kenne. Ich habe in meinem letzten Jahr als Spieler mit ihm schon zusammengearbeitet. Ich war dann schlussendlich auch verantwortlich dafür, dass wir ihn ins Boot geholt haben in meinem ersten Jahr. Und ja, somit habe ich hier einen Verbündeten, sage ich einmal, mit dem ich mich sehr viel austauschen kann über das Training vom Eis weg, über das Anforderungsprofil, das es benötigt, für die Athleten zu schaffen. Das heißt, es bezieht sich natürlich nicht nur auf das Training in der Saison, sondern das bezieht sich vor allem auf das Training in der Offseason, wo wir natürlich ein gewisses Fundament erschaffen wollen, damit die Spieler bestmöglich vorbereitet kommen, damit sie verletzungsfrei bleiben können, damit sie dem auch standhalten können, was wir ihnen dann täglich abverlangen wollen, um sie vorbereiten zu können auf den Spielbetrieb. Und ich denke, dass diese Zusammenarbeit für uns einen extremen Wert hat. Dieser Überzeugung bin ich vom ersten Tag an. Und bin sehr dankbar, was der Bernie alles macht für unser Staff. Wir hatten auch zum ersten Mal die Möglichkeit, mit Katapult zu arbeiten, wo wir ein Monitoring-System hatten über die Belastungen der Spieler und wie sich unsere Leistungen, sage ich einmal, gesteigert haben über den Fortlauf der Saison und auch in den Playoffs. Und er hat dieses ganze System betreut und hat uns immer wieder Feedback gegeben. Und ich denke, dass es ein Upgrade war in unserer Trainingssteuerung, wie wir schlussendlich dann auch gezeigt haben, dass wir in Momenten, wo es den Anschein gemacht hat, dass wir vielleicht schon leer wären, hat die Mannschaft immer noch einen Weg gefunden, sagen wir, Energie zu generieren und einen Unterschied machen zu können. Das hat natürlich nur dann die Möglichkeit, wenn wir die Spieler dementsprechend belasten in den Trainings, wenn wir die Möglichkeit haben und wenn wir eine gute Balance finden zwischen Belastung und Regeneration. Und da spielt der Bernie eine Riesenrolle, genauso wie in der Zurückführung von verletzten Spielern, wo er immer wieder seine Finger im Spiel hat und die Spieler durch ein sogenanntes Protocol durchführt, ein sogenanntes Return to Play, wo er eine Riesenrolle spielt in unserer Organisation und dafür bin ich sehr dankbar.
Wir sind nichts anderes gewohnt, aber du hast gleich drei Fragen, ich habe jetzt mitgezählt, drei Fragen auf einmal beantwortet.
Wir sprechen auch schon dieselbe Sprache,
Markus. Wir sprechen dieselbe Sprache, genau. Dann nehme ich wahrscheinlich jetzt, ich würde jetzt nicht unter Druck setzen, aber den letzten Themenblock heraus. Du hast das schon angesprochen, die Steelwings. Ich nehme an, es ist auch dadurch, dass man den Kader jetzt verkleinert, auch in der kommenden Saison nicht im Budget vorgesehen, eine Mannschaft in der Alps Hockey League zu stellen von eurer Seite.
Im Moment ist es kein Thema. Ich denke, es wäre auch nicht sinnvoll, nachdem man das vor 8 Monaten zutraut hat, dass man das jetzt wieder aufnimmt. Es wäre auch schwierig für uns, eine Mannschaft zu stellen.
Es ist aber eine Projektgruppe im ÖEHV angeblich installiert worden, die ein neues Konzept für so eine zweithöchste Liga erarbeiten hat sollen. Gibt es da... Ist mir das nur nicht untergekommen? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse, die daraus hervorgegangen sind? Oder du hast es natürlich längst erkannt, es geht um den Nachwuchs und um die Brücke zwischen den Nachwuchsligen und der Eishockey League.
Ich bin absolut an Bord mit dieser Idee und finde es extrem wünschenswert, aber konkrete Ideen oder konkrete Konzepte sind hier, denke ich, an niemanden herangetragen worden. Beziehungsweise ist es schwer, denke ich, für die Clubs es realisierbar zu machen. Somit bleibt die Situation oder die Strategie von uns jetzt so bestehen, wie es in den letzten 8 Monaten war. Das ist das, was mir bekannt ist und was mir bewusst ist. Und nach dem muss ich mich auch richten und nach dem muss ich auch unsere... nachdem muss ich auch unser sportliches Konzept auslegen.
Man hat im Vorjahr einige Spieler in der U20 noch einmal unterbringen können durch eine sogenannte Overager-Option, dass man halt quasi als gerade noch Spielberechtigter in der U20 mitspielen darf. Diese Jungs kommen jetzt raus aus der U20. Wird man einen Platz für sie haben in der Kampfmannschaft?
Schwierig.
Oder was passiert
schwierig, Markus, und das macht natürlich, das schränkt jetzt unsere Optionen natürlich ein. Wenn man sich das österreichische Eishockey ansieht, dann ist das natürlich schon sehr zart bestückt. Korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch bin, aber haben wir 8 Clubs in der Eishockey League?
Ja.
Wir haben 8 Clubs in der Eishockey League, wo die Hälfte dieser Teams von Legios bestückt ist. Wir nehmen jetzt einen Kader her von 20 Spielern über 8 Mannschaften, da sind das 160 Spieler. 80 Spieler davon sind womöglich österreichische Spieler. Und dann nehmen wir jetzt eh schon alles ins Boot. Und danach haben wir nur mehr eine Alps Hockey League, in der 4 ja. Mannschaften spielen.
Genau.
Eine davon ist Red Bull Salzburg, die hauptsächlich mit jungen deutschen Spielern ihre Mannschaft bestückt. Das heißt, hier ist relativ wenig Platz für österreichische Spieler, sich zu entwickeln. Vor allem für Spieler, die womöglich keine U20-Nationalteamspieler waren. Eventuelle Late Bloomers, wie wir sie gerne nennen, die vielleicht in ihrer Entwicklung noch einige Jahre brauchen und nicht gefragt sind. Es mangelt einfach an Arbeitsplätzen da. Und für uns wird es schwierig, hier Platz zu finden, nachdem sie diese Übergangslösung, wie du es genannt hast, vorher mit unseren Steelwings, die wir hatten, wo wir die Möglichkeit hatten, unsere Kultur, Identität zu leben und ihnen beizubringen und auch unser Spielsystem beziehungsweise auch die körperlichen Anforderungen an sie heranzutragen, damit sie den Anforderungen dann einmal gerecht werden können. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, es wird schwierig werden, hier Spieler, die aus diesen Overage-Situationen jetzt herausfallen, einen Platz zu geben in unserem Kollektiv und weiterhin konkurrenzfähig bleiben zu wollen.
Und genau das ist eigentlich das Thema. Man hat in der Jugend, du hast es vorhin schon angesprochen, einen Patrick Söllinger gehabt, der vor 2 Jahren endgültig den Schritt in Richtung Eishockey League gemacht hat. Man hat im Vorjahr einen Benedikt Oschgang gehabt, der nach Schweden raufgewechselt ist, quasi durch das Aus der Steelwings. Und dann eigentlich bemerkenswerte Einsätze geschafft hat in der SHL und in der Champions Hockey League. Wird's Gibt es Namen auf deinem Zettel, die den nächsten Schritt machen können zu den Black Wings?
Das kann ich im Moment so nicht beantworten, aber ich kann über diese zwei Jungs sprechen, die du gerade genannt hast, weil das Endprodukte sind aus den Zeiten, wo wir die Steel Wings hatten. Ohne dieses Produkt wären die Jungs jetzt nicht dort, wo sie jetzt sind. Und Alex hat mir vorher mal eine Frage gestellt, ob er einen Spieler hervorheben wird. Dann würde ich ihn Patrick Söllinger hervorheben. Weil es unglaublich ist, was der Junge investiert hat in den 4 Jahren, mit denen ich mit ihm unterwegs bin. Und ich kann da relativ wenig des Lobes einnehmen, weil der Lob gilt einfach nur an ihn, wie viel Aufwand er betrieben hat und er das erste Linzer Gesicht ist seit langem, wahrscheinlich seit Michi Meier, der den Sprung in die Kampfmannschaft schafft.
Stefan Gaffel,
Gerd Kragel.
Aber abgesehen davon, ja.
Haben wir seit langem wieder mal einen Linzer Eigenbauspieler, der in der schwierigsten Phase oder in der bedeutungsvollsten Phase der Saison sein bestes Eishockey hat spielen können. Und es erfüllt mich mit unglaublich viel Stolz, vor allem wenn ich weiß, wie viel dieser Junge investiert hat und welche Einstellung dieser Junge an den Tag legt. Und er studiert wahrscheinlich das beste Exempel für Linz Eishockey im Moment. Und für das bin ich ihm dankbar.
Muss er mit nach Schweden?
Das weiß ich jetzt noch nicht, er ist im Moment krank.
Ach so?
Und das ist nicht meine Entscheidung.
Natürlich, aber es wäre eine Hilfestellung für den Herrn Teamchef.
Das ist eine Entscheidung, die der Herr Roger Bader treffen muss. Ich würde mich freuen für ihn, aber es liegt noch ein weiter Weg vor ihm.
Eine fiktive Frage zum Abschluss. Du bekommst im Lotto, wo auch immer her, 1 Million Euro. Wohin in die Organisation würdest du sie investieren? Wären es genau eine Wiedereinführung der Steel Wings?
Muss ich es in die Organisation investieren?
Natürlich. Oh, Flingfischen geht sich nicht aus.
Wow. Wo würde ich es investieren?
Ja.
In die Strukturen. In die Strukturen und dann ins Kollektiv, wenn was übrig bleibt.
Das war es eigentlich schon. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Wir wünschen dir natürlich jetzt nach dieser langen Saison einen erholsamen Sommer. Zeit, die Batterien aufzuladen. Gibt's schon irgendwelche Pläne?
Es gibt ein paar Pläne, ja. Es gibt ein paar Tage in Grado. Es gibt ein paar Tage in den Bergen. Hoffentlich ein paar einzelne Tage am Fluss.
Das ist schon ein guter Plan. Wir hoffen, dass du diese Pläne einhalten wirst. Wir werden dann danach nachfragen, ob es tatsächlich so gekommen ist. Danke für deine Zeit. Danke für die gesamte Saison. Danke für das, was du mit den Black Wings verkörperst, für das Linzer Eishockey. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Danke an unseren Partner Livest. Und unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vor allem aber natürlich auf nachrichten.at/Eisbrecher. Alles zum Thema Eishockey lesen Sie bei uns auf nachrichten.at/Blackwings. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Danke, Servus und auf Wiederhören.
Dankeschön.